I said something better change. 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 I said something better change.
Mit Solvay laufe ich jetzt noch weiter durch die Ausstellung und sie stellt noch die Arbeiten vor, die wir auch ganz am Anfang gehört haben.
Manchuska, das ist ein Künstler aus, er wohnt in Prag und kommt eigentlich aus Slowakei. Und er ist auch ein jüngerer Künstler, so Anfang 30, und hat hier eine Installation, A Fragment of Asynchronized History, Diana Story, ausgestellt. Das sind ein Mix von ganz unterschiedlichen Perspektiven auf eine besondere Situation. Das ist eine Textarbeit, ganz konzeptuell mit Buchstaben in Metall, die quer durch den Raum hängt in drei unterschiedliche Waden. Und die Geschichte, worum es geht, ist, dass dieser ein Mädchen einen späten Metro genommen hat von außerhalb Prag nach Prag, und da ist was passiert, da ist sie jemanden eingekommen und hat sie vergewaltigt. Und da gibt es eine Perspektive, wo sie zum Beispiel nachher mit einer alten Frau neben mir sitzt und nichts sagt, oder sie hat das erwähnt und eine Kollegin später wundert sich, warum sie da nichts drüber erzählt. Es gibt also, wie gesagt, ganz unterschiedliche Weise, wie man diese eine Geschichte erzählen kann.
Ja, und auch die nicht erzählt wird.
Ja, und das erlebt man dann im Raum, und als Besucher kann man da rumgehen und in Augenhöhe das in unterschiedliche Abfolgen lesen. Und hier ist eine Arbeit von Gabriel Lester. Das ist ein Künstler aus Holland. Und die Arbeit heißt All Wrong. Das ist ein Film, was aber ohne einen Film, ohne Nutz von Kamera gemacht ist. Das ist ein Film, was nur gegoogelt ist. Der Künstler hat mit Aaron Schuster ein Storyboard geschrieben, und die ganzen Szenen, Bilder, also Filmstücke aus dem Internet gedownloadet und dadurch einen 22 Minuten langen Film gemacht, was einerseits das behandelt, was man überhaupt im Internet findet, von ziemlich krasse, so Tarantino-mäßige Amateurfilmstücke bis zum so fast Krimi-Sachen und so journalistische Bilder von Kriegssituationen. Und das ist wirklich diese Mix. Und es geht halt auch darum zu zeigen, was was man überhaupt findet und
yeah. Okay.
All wrong.
All wrong. But why all wrong?
Ja, weil natürlich, wenn man das vorher nicht weiß, dann guckt man diese ganze Film durch und dieses Storyboard macht auch Spaß, aber es ist alles ganz hoch, also pixelt und dann findet man heraus, dass es alles von Google recherchiert ist. Und dann ist natürlich die Frage, ob auch mit Urheberrecht und mit narrative Geschichte so. Das war nicht der Kontext und jetzt werden die Bilder hier benutzt. Dann kommen wir ganz am Ende zu so Lucas Ajemian. Das ist ein jüngerer amerikanischer Künstler, mit, auch mit armenischen Wurzeln.
Auch armenisch,
ja. Und der hat eine ganz neue Arbeit gemacht. Das ist einfach ein Premiere von dieser Arbeit Out of Nowhere, From Beyond, was eine Wiederaufnahme, aber rückwärts von Black Sabbath's Into the Void. Diese ganz, ganz berühmten Lied aus 71. Und diese Musikstück hat so eine Geschichte in den USA, auf jeden Fall, weil es durch das Gerichtssystem auch zensuriert worden ist, weil man hat gesagt, Jugendliche kriegen irgendwie da von diesem Lied Inspiration, keine Angst vor Tod zu haben, sich einfach in die Tod so bewegen und ohne Angst, Into the Void. Und der Künstler Lucas Ajemian hat mit seinem Bruder ein Jazzorchester zusammengestellt und die ganzen Noten, also diese Partitur, aufgeschrieben von hinten und das spielen lassen von einem professionellen Jazzorchester. Und der Künstler selber singt auch diese ganze Lied von hinten. Und das ist dann die Videoaufnahme davon, was wir hier vor uns sehen. Mhm. Und erstmal sieht man das von vorne, also wo das Orchester das alles von hinten spielt. Und dann in der Mitte von dieser Arbeit, von dem Video, sieht man das dann wieder von hinten gespielt, die Aufnahme. Und deswegen müsste man ein paar Wörter erkennen können, wie Burnout.
Okay. Und
ja, 5 Tage bis zum Ende der Kunst, ein Projekt eben der Kuratorenwerkstatt Kunsthalle Fridericianum. Und die Kuratorenwerkstatt ist in dem Sinne die praktische Umsetzung der Idee René Blocks, eben an der Kunsthalle Fridericianum als einer der großen internationalen Institutionen für zeitgenössische Kunst einer jungen Kuratorengeneration Wissen zu vermitteln und ihr die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln und erste eigene Projekte zu realisieren. Die zweite Ausstellung, die in diesem Rahmen eröffnet hat, Die andere Seite, wurde von Thomas Niemeyer kuratiert. Und er hat organisiert seit 1997 Ausstellungen und veröffentlicht auch zur zeitgenössischen Kunst und ist seit 2004 Mitglied der Kuratorenwerkstatt. Und seine Dissertation hat er zum Beispiel über Fotografie und Konzeptkunst geschrieben. Was wir jetzt im Hintergrund schon hören, das ist eine Arbeit, eine überdimensionale Orgelpfeife von der Künstlergruppe Henry Eight's Wives.
Das Objekt ist eine echte Orgelpfeife, ist von einem Orgelbauer gemacht worden in Vilnius letztes Jahr.
Ja.
Die Henry Eight's Wives, das ist die Künstlergruppe, die das Objekt entworfen hat, die haben das anlässlich der Ausstellung Populism, die auch im Frankfurter Kunstverein lief, da haben die das für Vilnius bauen lassen. Und die Größe ist natürlich keine gängige. Es ist also etwa doppelt so groß wie die größten normalen Orgelpfeifen, die in Kirchen zu finden sind. Also man kann ja etwa hören bis 16 Hertz runter. Alles, was da drunter ist, nimmt man nicht mehr als Ton wahr, sondern allenfalls noch als eine rhythmische Schwingung. So ist es da auch. Der Ton liegt laut Orgelbauer bei 8 Hertz, also 8 Mal pro Sekunde. Ne? Also es fühlt sich ungefähr so an, wie wenn ein LKW draußen vorbeifährt. Nur, dass es eben so lange andauert, solange das Gebläse an ist.
Ne? Ja, und warum ist es dann nur 2 Minuten an? Also...
Ja, es soll jetzt keine Dauerbeschallung sein, sondern es soll ja auch spürbar sein, dass es einen deutlichen Unterschied gibt, wenn es wieder aufhört. Also man hört es oder man spürt es tatsächlich im ganzen Gebäude. Als wir vorhin oben waren, hat man es auch gemerkt.
Ja.
Und wir haben auch erhebliche Probleme gekriegt bei einer Ausstellungswand zum nächsten Raum, dass der Projektor anfängt zu schaukeln. Okay. Also deshalb haben wir es auf ein verträgliches Maß begrenzt.
Ja.
Aber ich finde, es reicht auf jeden Fall aus, wenn man im Raum ist, um zu merken, dass das als Dauerton auch eine unangenehme Erfahrung ist. Ne?
Ja, ja.
Und das ist in den Kirchen auch so gewollt. Ne? Wenn in einer großen Kirche also wirklich die Basspfeifen auch an sind, dann ist das natürlich ein bisschen die Gottesfurcht, die da anschaulich wird. Ne?
Ja.
Das soll schon beeindrucken und das hat auch mit diesen tiefen Tönen zu tun. Ne? Die machen klein.
Ja, in der Dancehall ist es ja dann auch vielleicht ein anderer Effekt in der Dancehall mit in Jamaika.
Ach so, ja, da, ja, da in Bass den Clubs spielt wenden. Richtig Bass auch eine Rolle.
Ja, da soll es ja eher erheben.
Ja, das ist ja immer die andere Seite von Erheben.
Das, ja.
Also Erheben macht einen ja klein, aber man ist dann Teil von was Größerem.
Ich denke, der ist vor.
Nicht? Das ist, ja, das ist ja die Idee des Erhabenen, dass man ein Wurm ist angesichts des Großen.
Ja, klar. Und um auf den Anfang zu kommen, also die andere Seite im Rahmen von 5 Tage bis zum Ende der Kunst, was... ist dann die andere Seite. Also jeder Kurator hat in dem Sinne ja dann seine eigene Herangehensweise an dieses Thema.
Also es ist kein Kommentar auf die erste Ausstellung.
Okay.
Also nicht, dass wir sagen, so jetzt kommt aber die andere Seite.
Ja.
Kann man natürlich so lesen, wenn man das möchte, aber so war es jedenfalls nicht gemeint. Nein, es ist ja immer die Suche nach einem griffigen Titel, aber der wird ja nie der ganzen Komplexität von so einem Projekt gerecht, wo 5 verschiedene, also in dem Fall sind es 5 verschiedene künstlerische Positionen, da steckt ja ganz, ganz viel anderes immer noch drin und ich bin eigentlich auch nicht jemand, der sowas gerne vorschnell auf Begriffe reduziert. Also meine Arbeitsweise geht eigentlich immer von den Werken aus und dann ist es auch so, wenn man sich mit Leuten beschäftigt und überlegt, auch wen kann man so zusammenbringen, dann das hat auch mit Intuition natürlich zu tun, aber da findet sich eigentlich aus der Arbeitsweise der Werke, aus den Sichtweisen auch so eine Art Idee der Ausstellung. Also ich kann das natürlich jetzt auch erklären. Die Ausstellung dreht sich oder hat ihren Ausgang genommen eigentlich von einem Problem, mit dem ich so als Kunstwissenschaftler mich auch schon immer beschäftigt habe oder was mich besonders interessiert. Und das hat damit zu tun, dass in der Moderne, die beginnt ja nicht erst im 20. Jahrhundert, die beginnt ja viel früher, dass sich da für die Kunst ganz gewaltig was geändert hat, an dem bis heute eigentlich Künstler sich noch abarbeiten. Also dass also vor der Erfindung der technischen Bilder, dazu zählt ja nicht nur die Fotografie, sondern auch der Film, das Video, der Computer, also all diese Bildmaschinen, bevor die in die Welt kamen, waren die Künstler, die, also das, was wir heute bildende Kunst nennen, die einzigen, die Bilder herstellen und konzipieren konnten. Das hatte schlicht damit zu tun, dass man es ja erstmal handwerklich lernen musste. Und Bilder mussten auch immer von Hand hergestellt werden. Und in dem Moment, in dem sich das geändert hatte, hat die Kunst praktisch über Nacht ihr Bildmonopol verloren. Und zwar an alle Menschen, die ein Fotoapparat halten können. Oder die eine Super-8-Kamera im Urlaub oder jetzt eine Videokamera, nicht? Also die Bildproduktion geht inzwischen völlig an der bildenden Kunst vorbei, wenn man das mal böse formuliert. Und im Gegenzug ist es dann auch so, dass wir natürlich, was wir so von der Welt wissen, permanent über Bilder bekommen. Das, weil wir die Masse an Informationen gar nicht lesen können, ist das auch, glaube ich, ganz gut so, dass wir eigentlich in der Lage sind, ziemlich schnell das, was wir wissen wollen, aus Fernsehen, Illustrierten oder wo auch immer herbekommen. Ne? Aber wir lernen auch viel dabei. Wir lernen Dinge, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, dass wir sie jetzt gerade lernen, wenn wir Werbung anschauen oder so. Ich möchte jetzt nur nicht das so missverstanden haben, dass ich jetzt mit so einer Ausstellung da Medienkritik üben wollte. Also das macht es nicht besser.
Ja.
Aber es ist eben so, dass die Künstler natürlich heute, anders als noch im 19. Jahrhundert, wo sie an die Akademien gingen und gesagt bekamen, das ist die Kunst der vergangenen Jahrhunderte, schaut es euch an und so müsst ihr es auch machen, wenn ihr gute Kunst machen wollt, ist jeder der Mensch, der Kunst macht heute oder der glaubt, er macht Kunst und will das lernen, ist heute natürlich mit viel mehr konfrontiert als nur mit der Kunstgeschichte, sondern er ist konfrontiert mit einem immensen Bilderkosmos, haben wir oben auch gesehen, mit dem man irgendwie umzugehen hat. Und die Frage natürlich immer, was lernen wir aus Bildern, freiwillig oder unfreiwillig? Und diese komische Idee, dass die Kunst dem Wahren, Schönen und Guten verpflichtet sei, die funktioniert so nicht. Und also das könnte man so als so eine Leitidee dieser Ausstellung verstehen. Also diese Sache, die andere Seite, ist eigentlich nur so ein ganz knapper Hinweis darauf, dass die Dinge halt nicht so sind, wie sie scheinen. Und dass Künstler auch oft nicht nur mit so einem kritischen Zeigefinger sagen, so ist es aber nicht, sondern dass sie das auch durchaus mit Spaß und so einer Freude machen, die Dinge anzugehen, sie zu verändern. Ne? Und
ja. Genau, also dann wäre ja die Frage, die Auswahl dann dieser fünf Positionen, wodurch zeichnen die sich dann aus, wenn es darum geht, dass eigentlich eine bestimmte Art der Herstellung von Kunst sich verändert hat?
Also es gibt so verschiedene Motive. In der Theorie nennt man sowas ein Topos, ne? Also einer ist zum Beispiel die Bildmaschine. Also die Moderne ist ja auf der einen Seite, hat uns ein Leben beschert, das uns ständig mit Maschinen zusammenleben lässt. Und daraus kamen in der Kunst auch im ganzen 20. Jahrhundert immer wieder so Fantasien, wo sich das menschliche Dasein mit dem Dasein der Maschine auch vermischt. Und das gibt es aber auch ganz unmittelbar in der Kunst direkt, dass Bilder von Bildermaschinen gemacht werden. Also wir haben einen Künstler, den Julien Mer, ich denke, wir gucken uns das ja gleich auch an, in dessen Werk das so eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Bildmaschine und auch in einem Fall, wie die auch sozusagen eine Fusion mit der menschlichen Hand eingeht.
Und von den einzelnen Künstlern werden aber tatsächlich dann auch mehrere Arbeiten gezeigt.
Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass eben weil ich auch ein bisschen zeigen möchte, wie so Leute arbeiten, erschließt sich das für mich auch besser, wenn ich so ein, zwei oder drei Arbeiten mehr habe, weil dann das inhaltlich in den Hintergrund rückt. Also wenn man bei Großausstellungen, die oft auch so einen thematischen Hintergrund haben, und dann eine Arbeit eines Künstlers auftaucht, die sich auch um so ein Thema dreht, dann gerät die eigentliche Arbeitsweise des Künstlers auch für den Zuschauer schnell in den Hintergrund. Und ich meine, wir haben hier sehr viel Platz in den Räumen und ich habe gedacht, die Chance nutzen wir mal, um den Leuten so ein bisschen mehr Raum zu geben. Also ich habe dafür eben auch dann weniger Künstler jetzt in die Ausstellung mit aufgenommen. Mhm. Also 5, das ist ja jetzt auch nicht so riesig viel.
Aber das
bei dir sind es 10, ne?
Ja, und jetzt beginnen wir auch diesen Parcours durch die andere Seite und Thomas Niemeyer wird jetzt die einzelnen Künstler vorstellen. Die Arbeit von Jens Kloppmann folgt, denke ich, jetzt zuerst.
Also dieses Video ist die Aufzeichnung einer Performance, die hier am Eröffnungsabend stattgefunden hat und wir hatten die Idee, die auf diese Weise hier nochmal zu zeigen für die Dauer der Ausstellung. Und was man sieht, ist also ein Mann, der an einem Tisch sitzt und fährt mit dem Finger über ein Blatt Papier und während er dann über das Papier streicht, entsteht gedruckte Schrift, also mit einem Computerdrucker gedruckte Schrift.
Und
die Blätter, die dabei entstanden sind, die haben wir gescannt und die legen wir dann eben hier aus, dass man darin auch so ein bisschen blättern darf.
Und sind die durch Zitronensaft? oder?
So sieht's aus, genau. Ja. Nein, was da passiert ist also nein, das ist wirklich ein Hightech-Wunder. Der Jules Maire, das ist der Künstler, um den es hier geht, ein Franzose, stammt aus Metz, lebt in Berlin.
Ja.
Der hat einen Druckkopf aus einem Thermodrucker ausgebaut und modifiziert. Also er hat 2 Druckköpfe aufeinander gebaut und hat die mit einem Spezialkabel an den Finger geklebt.
Yeah.
Und das Kabel läuft also im Hemdsärmel weiter und unter seinem Hemd trägt der Mann so einen kleinen Computer, der diese Schrift ausdruckt permanent.
Yeah.
Und es gibt dann zusätzlich einen Sensor auch an dem Finger, also das ist alles an die Hand appliziert. Das heißt, immer wenn er den auf das Papier aufsetzt, beginnt der Druckvorgang so lange, bis er den Finger wieder abhebt. Und das, was er ausdruckt, ist ein fortlaufender Text.
Ja. Yeah. Ja, yeah.
Also das Ganze ist gekleidet in eine szenische Übersetzung. Die Idee von Julien war eben eine Kaffeehausszene, wo ein Schriftsteller an einem Kaffeetisch sitzt und einen Text schreibt. Und das
fließt ihm so aus dem Finger. Er muss eigentlich gar nicht mehr
Es fließt ihm aus dem Finger, genau. Das ist aber jetzt tatsächlich die Uraufführung des Projektes gewesen.
Ja.
Und das soll aber noch weitergehen. Also er hat sich überlegt, zum Beispiel das durch einen zweiten Menschen zu ergänzen, der zum Beispiel an der Theke steht und ein Notebook hat und einen Text in dieses Notebook live eintippt. Und das per Bluetooth übertragen wird auf diesen Rechner, den derjenige unter dem Hemd hat. Also dass sozusagen eine Kommunikation entsteht.
Ja.
Also jemand steht an der Bar und beobachtet Dinge, die passieren in einem Café. Und während er das beobachtet und hinschreibt, landet es dort direkt auf dem Tisch.
Mhm. Ja, wunderbar.
Also man merkt, er nutzt also diese technischen, diese technischen Dinge, um sozusagen eine poetische Übersetzung davon zu machen. Also das heißt, so funktioniert ja Poesie auch in der Sprache, nicht, dass man also die eigentlich nüchternen Mittel nimmt, Worte, die ja an sich sachlich sind, die man aber sozusagen als reinen Klang verwendet.
Ja. Ja, und diese Parkleuchte erinnert ja ein bisschen an Isa Genskens Mond, könnte man fast sagen. Nur es sind 2.
Wobei das also wirklich ein spontanes Kunststück ist, was wir hier haben. Also Susanne Kutter hat diese Situation entdeckt an einem Parkplatz.
Ja.
Und also es ist wirklich ein Objet trouvé, was man da sieht. Und was ihr gefallen hat, ist eigentlich die absurde Situation, dass man jetzt den Eindruck hat, da steht eine Laterne nachts mitten im Wald und beleuchtet eigentlich nur sich selbst.
Ja, nicht schlecht. Ja, das ist also jetzt die Orgel, über die wir
schon
gesprochen
haben.
Die ist ja schon wirklich überdimensioniert.
Ja. Vielleicht kurz zu der Bauart noch, das wissen auch habe ich festgestellt, gar nicht so viele Leute, ich wusste das früher auch nicht. Bei Kirchenorgeln denken wir ja vor allem an die Pfeifen, die wirklich wie so Flöten aussehen, die vorne an der Schauseite angebracht sind, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Orgelpfeifen. Und die viel größere Menge, vor allem die größeren Töne, also die Basstöne, sind tatsächlich auch immer aus Holz gebaut. Ja. Und die haben dann eben so eine ganz schlichte Kastenform. Also die werden dann nicht rund gemacht, sondern weil das mit Holz einfacher ist, werden die als Quader gebaut.
Ja.
Und der Orgelbauer hat in diesem Fall auf gängige Erfahrungswerte, die man hat, so und so viel Meter Orgelpfeife, deren der Durchmesser, das ergibt die und die Schwingungslänge, hat er das hochgerechnet.
Ja.
Und das wurde dann, als es zum ersten Mal eingerichtet wurde, wurde das dann auch. Also man kann das hier oben sehen, das sieht tatsächlich, wie man es von einer Blockflöte kennt.
Genau,
oder von einer Trillerpfeife.
Ja, ja.
Es gibt einen schmalen Luftschlitz und dann ein dünneres Brett, was diese Luft teilt.
Ja.
Also ein Teil der Luft geht nach oben und ein Teil geht in das Innere. Und dann gibt es dieses runde Holzstück, dessen Entfernung von diesem Schlitz auch dafür verantwortlich ist, wie sauber dann dieser Ton da rauskommt. Aber was wir eben wahrnehmen, in 5 Minuten ist es wieder soweit, ist eben kein Ton mehr. Also wir können es hören, aber es ist eben, wir nehmen es als eine rhythmische Schwingung nur noch wahr.
Ja, also wahrscheinlich auch durch die Menge an Luft, die da geblasen
wird. Wir nehmen es als Pulsieren wahr. Das ist vergleichbar mit dem Film. Nicht? Ein Film ist ja auch eine schnelle Abfolge von Einzelbildern, aber ab einer gewissen Frequenz nehmen wir es als eine fließende Bewegung wahr.
Ja.
Nicht? Also wenn es eine gewisse Frequenz unterschreitet, dann würden wir einen Film auch als Flackern wahrnehmen.
Ja.
Und so ist es bei Tönen auch. Also ab einer gewissen Geschwindigkeit, mit der ein Ton schwingt, nehmen wir ihn als etwas Gleichmäßiges wahr.
Hm.
Und unterhalb dessen ist es eben nur noch ein Wummern, ja.
Ja. Das stimmt. Und diese Arbeit dann dort...
Geradeaus?
Ja.
Ja, also beide Projektionen, die wir hier sehen, sind von Julien Mer.
Ja.
Wir können ja vielleicht zuerst zu der, die sich gerade ausgegangen hat, das mit einem Bewegungsmelder.
Ah ja.
Ja, das soll die Apparaturen etwas schonen.
Ja.
Also was man da sieht, sind 3 ganz kurze Filmchen.
Ja.
Und die sind inspiriert von historischen Fotoserien, die fallende Wassertropfen zeigen. Also man hat so um die Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert, hat man also die Fototechnik so weit gehabt, dass man extreme Kurzzeitbelichtungen machen konnte und konnte damit Dinge sichtbar machen, die sich dem menschlichen Auge auch entziehen.
Ja, genau.
Und in dem Fall eben, was passiert, wenn ein Wassertropfen auf einer Oberfläche trifft.
Ja.
Und solche Fotosequenzen, solche schnellen Fotosequenzen, hat man, weil die Erfindung des Films ja auch zu der Zeit stattgefunden hat, versucht, also es gibt diese frühen Apparate, man nennt das den Kinematographen, das sind diese Zylinder.
Genau.
Im Filmmuseum in Frankfurt stehen die auch. Ne? Da kann man also solche Reihen von 10 oder 12 Fotos zum Laufen bringen.
Ja, genau.
Und etwas Ähnliches macht Julien hier auch. Er hat also, allerdings ist er nur inspiriert von Fotos, also was hier fotografisch wirkt, sind in Wahrheit plastische Objekte.
Ja.
Die kann man sehen, wenn man hier in den Projektor an der Seite reinschaut. Das sind also kleine Rädchen, auf denen jeweils 10 oder 12 dieser Wassertropfen aus Glas angebracht sind. Und die drehen sich rhythmisch an dieser Projektionsöffnung vorbei. Also es funktioniert wie dieser
Man denkt eigentlich, es sind Video, also Dias, aber es sind tatsächlich Objekte
es sind,
in der Kamera,
also
was im
wir
Projektor.
Sehen, ist in Wahrheit das Schattenspiel von kleinen Glasobjekten. Also es ist ein kleines Schattentheater. Und
ja, das ist ja toll. Aber der Betrachter, der kommt auch auf die Idee, sich das hier so genau anzuschauen.
Ja.
Ja.
Also das ist durchaus auch so gemeint, dass man da... aber es ist eben natürlich auch ein bisschen ein Suchspiel. Also man entdeckt das jetzt in unserem Falle... Ne? Reden wir natürlich drüber, aber es gibt auch Besucher, die brauchen eine Weile, bis die das entdecken.
Yeah.
Dann ist die Überraschung umso größer.
Yeah.
Also es ist sozusagen eine umgekehrte Filmkamera. Das, also die Bildaufzeichnungsapparate, Kamera oder Fotoapparate nehmen ja normalerweise von außen etwas auf, halten es dort fest und können es auch wieder ausspucken. Aber in dem Fall entsteht es komplett im Inneren.
Ja, nicht schlecht.
Also es ist eine völlig handwerkliche, analoge, also total analoge Replik von dem, was uns ursprünglich mal die Fotografie gegeben hat.
Ja.
Und die zweite Projektion, das ist die aktuelle Arbeit.
Ah, jetzt fängt die Orgel an.
Ja. Ja. Also das ist ein aktuelles Projekt von Jules Hermer, das nennt sich Low Resolution Cinema.
Ja.
Und das funktioniert jetzt digital.
Ja.
Also es gibt eine Computersteuerung und zwei LCD-Displays, wie wir sie zum Beispiel von so Handheld-Computern kennen oder auch von Handy-Displays.
Ja.
Die werden so stark vergrößert, dass in der Projektion die einzelnen Pixel als wirklich deutlich sichtbare Quadrate auch eine strukturelle Rolle spielen. Also es versteckt seine Struktur nicht, sondern die ist eigentlich wichtiger Teil des Bildes.
Ja.
Und diese Arbeit hat mich deshalb interessiert, weil wir eigentlich dazu neigen, Technik für uns unsichtbar zu machen. Also Technik hat so eine Tendenz zu verschwinden. Wir diskutieren ja eher immer darüber, ob unser Fernseher jetzt die aktuell beste Auflösung hat oder unser Computermonitor. Mit anderen Worten, wir sehen nur noch die Bilder, die wir drauf haben, oder den Monitor an sich in seinen Pixeln nehmen wir gar nicht mehr wahr.
Yeah.
Und er dreht das eigentlich gerade wieder um ein paar Jahre zurück, dieses Rad, und macht diese Funktion eigentlich sichtbar. Und es ist eben so, dass diese Bilder eben nicht, wie wir das von Videos oder so kennen, einem mit einer Kamera aufgenommenen Bild entstammen, das dann nur grob aufgelöst wiedergegeben wird, sondern diese Pixel werden wirklich zu Fuß programmiert, Pixel für Pixel.
Ja.
Da gibt es, also ist es vielleicht auch nochmal interessant, einen Blick auf diesen Projektor zu werfen.
Ja. Ach ja. Aber die Kamera gehört gerade nicht dazu.
Das ist auch ein umgebauter Diaprojektor, aber diesmal ein Mittelformatprojektor. Und es gibt also hier eine sehr aufwendige Mechanik, die auch elektronisch gesteuert ist, auf der sich diese Displays gegeneinander verschieben, sodass also die Tiefenschärfe sich ändert. Gibt so, kann man jetzt ganz schön sehen. Es gibt so einen Vorder- und Hintergrund. Ne? Vorne laufen Leute die Straße entlang und im Hintergrund sieht man eine Silhouette von Häusern.
Ja. Ja.
Ja. Also das konstruiert er auch alles selber.
Ja. Ja, das sollte dann auch so sein. Hier ein V im Sack.
Das ist eine Fotografie der Künstlergruppe Henry VIII's Wives, die auch die Orgelpfeife hier installiert haben.
Ja.
Das ist in Edinburgh, in der Collective Gallery entstanden. Das war Teil einer Installation, die sie dort eingerichtet haben. Also sie machen gerne Ausstellungsbeiträge, in denen sie sehr verschiedene Bildmedien kombinieren. Fotografien, Videos, Objekte. Also sie konstruieren oft vor Ort etwas. Und in dem Fall hatten sie eigentlich den Plan, einen V in der Ausstellung frei laufen zu lassen.
Ja. Yeah.
Und haben also auch einen Tierhändler gefunden, der Pfauen verkauft. Und was man da sieht, ist die gängige Transportverpackung eines Pfaus. Der bekommt also so einen Sack übergestülpt, der also so eine Öffnung für den Kopf hat.
Ja.
Das ist wie so ein Kleid. Ne? Und
ja.
Das wird hinten zugebunden, damit er eben kein Rad schlagen kann.
Genau, ja, macht irgendwie Sinn.
Ja. Und dann haben sie aber von dem V in dieser Verpackung ein Foto gemacht und sie wollten ihn eigentlich freilassen und dann haben sie feststellen müssen, dass dieser Vogel auch sehr biestig ist.
Ja.
Und haben sich nicht so ganz getraut und haben ihn dann wieder zurückgebracht.
Den Ausstellung laufen zu lassen.
Ja. Und sie haben ihn dann gerade so wieder zum Tierhändler zurückgebracht. Und haben es dann vorgezogen, das Foto auszustellen.
Okay. Ja, immerhin. Das ist dann auch konsequenter.
Also das heißt, bei Henry VIII's Wives stecken oft auch so kleine Anekdoten auch in den Dingen, die sie so selber erlebt haben.
Ja. Und hier kommen jetzt Hühner vor.
Ja.
Das sind echt viele Vögel.
Eine Zuschauerin hat letzte Woche im Hessischen Rundfunk gesagt, das fand ich sehr schön, sie hätte den Film mit dem Huhn und mit den Fischen, hätte sie ja sehr brutal gefunden, aber schön.
Ja, das also Huhn, das Huhn näht ein anderes zu. Also wie ist das jetzt?
Nein, das ist. Wir sind jetzt gerade mittendrin eingestiegen. Das sind zwei Kurzfilme.
Ja.
Der eine dauert etwa knapp 3 und der andere knapp 5 Minuten. Und in diesem Film geht es jetzt darum, dass also ein zerlegtes Huhn anfängt, sich selber wieder zusammenzunähen. Also der Hühnerkopf befreit sich aus dem Abfalleimer und sucht die Teile vom Rest seines Körpers zusammen und näht sie dann mit einem Faden, den er aus so einem gehäkelten Topflappen zieht, wieder zusammen. Und haut dann nachher ab aus der Küche.
Und man sieht auch hier den Kopf. Also das ist genau sein eigener Kopf.
Der Kopf, genau. Ja, es ist natürlich, es erinnert ein bisschen an Frankenstein. Also es ist keine echte Wiederherstellung des Hähnchens. Ne?
Und den Schwamm, das ist so die Kirche.
Ja. Okay. Bemerkenswert ist die Musik dabei auch. Ja. Also der Film heißt Marsch aux Soufflis. Das ist, so heißt auch die Musik, die dazu läuft. Das ist die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Und der vierte Satz heißt Marsch aux Soufflis. Und die Symphonie Fantastique erzählt Episoden aus dem Leben eines Künstlers. Und er ist unglücklich verliebt und im vierten Satz träumt er im Opiumrausch von seiner eigenen Hinrichtung, nachdem er seine Geliebte in Eifersucht umgebracht hat.
Yeah.
Also sehr dramatische Musikerzählung auch.
Aber das ist ja nicht schlecht, er versucht ja tatsächlich mit den Fäden zu laufen.
Und die Pia Maria Martin, das ist die Künstlerin, die diese Filme gemacht hat, die arbeitet mit der klassischen Stop-Motion-Tricktechnik. Also die arbeitet mit 16mm-Film. Oder auch mit Super 8, aber in diesem Fall mit 16mm.
Ja. Nicht schlecht, ja. Sieht man auch so ein bisschen die Fäden.
Ja, die Fäden sind aber nur zur Unterstützung. Also es ist kein Marionettenspiel.
Ja. Und wenn dieser Film läuft, dann läuft nicht dieser Film, oder?
Ja, die Projektion ist so eingerichtet, dass jeder Film ein Standbild hat, das dann verharrt, während der andere Film läuft.
Mhm.
Genau.
Jetzt fängt dieser an.
Ja, der andere Film heißt Kalakaitos, das ist finnisch und heißt Fischsuppe, und der erzählt, wie sich eine Fischsuppe selber zubereitet. Und die Musik dazu ist Schwanensee, der erste Akt.
Und Pia Maria Martin kommt auch aus Finnland?
Nein, die ist aus Stuttgart. Also sie lebt in Stuttgart. Sie kommt aus Nürnberg, lebt und arbeitet in Stuttgart, und sie hatte da auch einen Stipendiatenaufenthalt.
Ja.
Der ist sehr schlicht gemacht, aber ich finde den ungeheuer poetisch.
Ja, ja.
Diese beiden Fische dann auch eben wirklich ein kleines Schwanenseeballett aufführen, bevor sie in den Topf wandern. Also um nochmal so auf diese Idee mit, was wir so über öffentliche Bilder auch lernen. Ich meine, das ist, wenn ich sowas sehe, dann denke ich selber natürlich schon daran, wie jetzt zum Beispiel uns im Fernsehen tagtäglich mittlerweile auf allen Kanälen solche furchtbaren Kochsendungen serviert werden. Und die uns also das Zubereiten von Essen als eine Art Lifestyle verkaufen, bei dem wir genauso viel falsch machen können wie mit dem Kauf unserer T-Shirts. Oder
ja.
Der Kauf der richtigen CDs. Ne? Also das Essen ist also genauso ein Trendprodukt mittlerweile wie alle anderen Modeartikel auch. Und
nur sieht man hier nicht, also da muss ja jede Aufnahme einzeln gemacht werden.
Das ist Bild für Bild gemacht.
Ja,
und
genau,
die Objekte werden dann immer dazwischen bewegt von Hand.
Genau, ja. Ja, das ist ja wirklich sehr aufwendig. Wow. Wandert alles in den Topf, okay.
Ja.
Das ist die Küche der Künstlerin?
Das weiß ich gar nicht, habe ich sie nie gefragt, aber ich würde jetzt vermuten, dass das in Finnland auch entstanden ist. Also vielleicht in ihrer Wohnung dort oder so.
Ah ja, okay.
Nicht? Zum Schluss isst sich der Teller auch noch selber leer und dann sind wir wieder bei dem Standbild. Nicht? Auf der anderen okay. Seite ist jetzt dieser Abfalleimer, in dem es losgeht.
Ah ja, okay. Aber es gibt
eine... Es gibt noch eine Videokabine, ja.
Ja.
Ja, das ist ja auch immer, man arbeitet ja, wenn man so Ausstellungen macht, auch ein bisschen mit der Architektur des Hauses. Wir haben ja auf jeder Etage diese kleinen, jeweils so ein kleines Kabinett.
Und ja, genau.
Was wir hier sehen, ist ein Video von Susanne Kutter.
Ja.
Das ist diejenige, die auch das Foto von der Parkleuchte gemacht hat, genau. Und sie hat hier in einem Schwimmbecken, das entleert wurde, ein komplettes Wohnzimmer eingerichtet, inklusive elektrischer Geräte, also Lampen und Fernseher, die auch alle laufen.
Ja.
Und dieses Schwimmbecken wird dann wieder geflutet.
Ja.
Und das dauert etwa eine Stunde.
Ja.
Und das Video zeigt eigentlich mit einer Kamera, die in dem Schwimmbecken fest montiert ist, nichts anderes als diesen Prozess, wenn dieses Becken langsam vollläuft. Das heißt, irgendwann steigt der Wasserspiegel auch über die Kamera, sodass dann aus einer Raumaufnahme plötzlich eine Unterwasseraufnahme wird. Und das mutet auf den ersten Blick an wie eine totale Katastrophe, die da passiert.
Ja.
Weil das hat ja nur was wirklich Katastrophales, weil ja alles ruiniert wird. Aber eigentlich entsteht als Bild auch wieder was Poetisches. Ne?
Ja.
Und diese Möbel ja ihre räumliche Position und natürlich auch die Schwerkraft verlassen und dann so umeinander treiben. Ne? Das Ganze hat dann auch seine Farbe komplett geändert, während vorher also alles wirklich in Echtfarben zu sehen ist, ist auf einmal alles auch grün. Monochrom.
Ja, genau. Ja.
Also wir sind jetzt ungefähr so bei einer Dreiviertelstunde.
Ja.
Das ist auch von Susanne Kutter.
Ah ja.
Das nennt sich Le Jardin de Fanny.
Das ist ja auch eine Arbeit, die für den Ausstellungsraum gemacht mit Basilikum und der wird auch häufiger ausgewechselt oder das ist dann auch
noch,
eine Küche?
Das
oder?
Ist noch das erste Basilikum.
Ah ja.
Naja, wir haben ja Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr und um 18 Uhr wird das dann hier ans Fenster gestellt
und gegossen.
Morgens um 11 dann wieder hier rein. Also es hat Tageslicht.
Ah, okay.
Ja, wir haben 7 Ausstellungswochen und dann werden wir es vielleicht ein oder zweimal auswechseln.
Yeah.
Also diese. Ja, das ist ja eigentlich auch eine plastische Arbeit.
Paris, also, das heißt.
Genau, das ist aber ein Stipendiatenaufenthalt in Paris und von dem stammen all diese Gegenstände, auch die Zeichnungen und die Fotos.
Ungefähr so groß war ihr Zimmer, also.
Das weiß ich nicht.
Ein großer Karton.
Also was bei Susanne Kutter eigentlich immer wieder spürbar ist, das ist, also sie ist eigentlich Bildhauerin,
yeah.
Also sie hat Bildhauerei studiert und bei ihr kann man sehen, wie eigentlich, und das hat eben auch mit den modernen Bildtechniken zu tun, dass wir diesen starren Bildbegriff nicht mehr so halten können. Also dass irgendein Kunstobjekt, das von Hand gemacht wird, wie eine Skulptur,
ja.
Dass die einmal fertig ist und dann verändert die sich nicht mehr.
Ja.
Also das zeigt sich am deutlichsten da, wo eben im öffentlichen Raum diese ganzen furchtbaren Stadtmöblierungen stehen in vielen Städten.
Ja.
Und eben gar nicht funktionieren. Und bei ihr beginnt eigentlich das Plastische da, wo die Dinge anfangen, sich zu verändern und noch arbeiten. Also,
ja.
Also Flooded Home ist ja eigentlich auch eine Art Environment, was sie dann so einem radikalen Veränderungsprozess unterzieht. Und der ist dann die plastische Arbeit im Grunde. Ne?
Ja.
Und so ist es hier auch, ne? Dass das also alles arbeitet.
Ja.
Aber ich mag das sehr gern, weil das auch so was Beiläufiges hat in diesem Karton.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, hier haben wir die schöne Gelegenheit mal genutzt, auch in einem der großen Säle von diesem barocken Gebäude mal alle Fenster aufzumachen, sodass man hier wieder ein bisschen was von der Architektur hat und auch so einen Blick nach draußen.
Das ist ja auch dann sehr angenehm, dass man das in der Zwischenzeit auch wirklich wieder machen kann, dass man die Fenster öffnet.
Ja, die sind ja hier alle nur mit Rigips zugemacht, ne, um Ausstellungsfläche zu schaffen. Aber das ist immer ein Kompromiss. Also ich mag ja ganz gerne, wenn man noch so einen Rest von der Architektur erleben kann.
Ja.
Denn das Gebäude hat ja nun eine tolle Tradition. Auch.
Ja, und was sieht man jetzt hier oben?
Was hier einmal rundherum läuft, das nennt sich Fries. Also so das, was es ist.
Ja.
Ist von Jens Kloppmann, ein Künstler, der in Berlin lebt.
Ja.
Und was, also insgesamt sind es 74 Figuren bzw. Figurengruppen und das sind mit Laubsäge aus Sperrholz gesägte Silhouetten, die er Fotos entnommen hat oder Illustrationen.
Ja.
Also es ist ein sehr bunter Mix von journalistischer Fotografie, von Werbungen,
ja,
von Seiten aus Illustrierten, von Plattencovern.
Ja.
Also auch aus verschiedensten Zeiten und auch verschiedensten Inhalts. Also es ist also auf keinen Fall hier ein eindeutiges, auf Medien bezogenes Thema auszumachen, sondern es ist wirklich so ein Kaleidoskop von Bildern, die ihn interessieren. Er hat sie also nur daraufhin angeschaut, wie sie als Silhouetten funktionieren. Also man könnte eben nicht aus jedem berühmten Foto einfach die Hauptfigur ausschneiden und man würde sie noch als Silhouette erkennen.
Ja, und das sind dann auch Arbeiten
von... Die sind auch, die Schwarz-Weiß-Fotos sind auch von Jens Kloppmann. Die Serie heißt Im fotografischen Exil.
Im fotografischen?
Ja, Rache für Trotzki. Leo Trotzki wurde unter Stalin, also nachdem er entmachtet und in die Verbannung geschickt war, auch aus offiziellen Pressefotos retuschiert.
Genau, ja, also, ja, das sieht man ja auch auf den Bildern.
Also. Genau, Fotos, auf denen zum Beispiel Lenin am Reden ist, wo Trotzki ursprünglich mal daneben stand, da war er dann plötzlich verschwunden.
Genau, üblich.
Genau.
Alle.
Ja, und Jens hat sich gedacht, man könne ihm ja sozusagen als Genugtuung dann einfach den Platz bei anderen historischen Ereignissen sichern.
Ah, der hat ihn da mit reingelegt. Ja.
Also er antwortet auf eine historische Bildfälschung mit einer aktuellen Bildfälschung.
Okay.
Also daran merkt man, dass also dieses einfache Erklärungsmuster Medienkritik, ne? Also
ja.
So wurde es ja früher hingestellt, Fotos, die lügen, ne? Pressefotos wurden manipuliert.
Ja. Und hier, wer ist denn hier dabei?
Das sind auch berühmte Pressefotos. Das ist von Henry H. Wives.
Ja, diese Pressefotos, die sind natürlich dann auch bestückt mit bestimmten Fälschungen und diese Arbeit besprechen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt. Auf jeden Fall kommt man an den Eingang des Museums, dann realisiert sich dort auch eine Arbeit, die sich eigentlich auch in die Poetik künstlerischer Form, die sich jetzt in diesen Ausstellungsprojekten gezeigt hat, realisieren könnte. Diese Arbeit von Tino Segal besteht darin, dass in dem Moment, wo man diese Transferleistung Geld gegen Karte versucht, bekommt der Besucher eine Schlagzeile einer Tageszeitung genannt. Und diese Schlagzeilen werden jeden Tag von denen, die an der Kasse arbeiten, ausgewählt. Das können auch für englische Besucher dann englische Schlagzeilen sein. Und leider habe ich keine Schlagzeile erhalten und konnte somit auch nicht in den Diskurs eintreten mit derjenigen an der Kasse, die mir vielleicht dann erklärt, warum sie gerade diese Schlagzeile ausgewählt hat. Aber das ist dann tatsächlich auch eine Form der verhinderten Poetik, die sich dann einstellt, wenn man in anderer Funktion in ein Museum eintritt. Ja, am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft und ich bedanke mich bei den Kuratoren für die Führung durch die Ausstellung 5 Tage vor Ende der Kunst im Rahmen des Undo and Redo, die andere Seite, die noch in Kassel, Friderizianum, zu sehen ist. Jetzt wird umgeschaltet auf das Museumsuferfest um 15 Uhr. I said something better change. 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 So, und wenig.